Ich frage die Leute immer, was macht ihnen eigentlich Spaß? Weil wenn jemand schon 10, 15, 20 Jahre Berufsleben hinter sich hat und noch ein Drittel vor sich hat, dann soll es einfach Freude machen.
Wirtschaft Düsseldorf am Platz.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir, die iFishing GmbH, freuen uns sehr darüber, den heutigen Podcast präsentieren zu dürfen. Als am Rhein angesiedeltes IT-Systemhaus freuen wir uns, dass die regionale Wirtschaft durch Wirtschaft Düsseldorf Unplugged eine neue Stimme bekommen hat.
Hallo und herzlich willkommen zu Wirtschaft Düsseldorf Unplugged. Heute habe ich wieder eine spannende Unternehmerin bei mir zu Gast und das ist Heike Kohaus von P4 Career. Ich bin selbst schon sehr gespannt auf unser Gespräch, denn sie kümmert sich in ihrer Eigenschaft als Karriereberaterin speziell um die berufliche Entwicklung von Führungskräften und unterstützt mit ihrem Team Kunden im Prozess der Veränderung, die ja nicht zuletzt in Zeiten von Corona, aber auch sonst im Leben sicherlich uns alle mal betreffen können. In unserer aktuellen Folge spreche ich mit ihr über die Individualität einer jeden Beratung, über Netzwerkarbeit und über die Herausforderungen, die ein solcher Job mit sich bringt. Heike, ich freue mich sehr, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung, Andrea.
Wir starten, wie wir es eigentlich immer machen, mit 7 Fragen in 60 Sekunden. Bist du bereit?
Jawohl.
Was machst du am liebsten in deiner Freizeit?
Lesen.
Ja, habe ich nächste Frage. Lesen oder Fernsehen?
Genau.
Okay, hat sich erübrigt. Welchen Düsseldorfer würdest du gerne mal treffen?
Herrn Keller, weil er mir noch nicht begegnet ist.
Das war auch meine nächste Frage. Na, da bin ich also schnell, sind wir heute schnell durch.
Brauchen wir keine 60 Sekunden.
Dein Lieblingsthema derzeit?
Definitiv nicht Corona. Im Moment fangen die Überlegungen wieder an bezüglich des Reisens und der Reiseplanung. Ich glaube, das ist gerade etwas, was so langsam in mir wieder wach wird.
Schön, ja. Eine Persönlichkeit, mit der du Düsseldorf verbindest?
Heinrich Heine.
Wie unternehmerisch ist Düsseldorf?
Ich denke, dass Düsseldorf sehr unternehmerisch ist und auch Unternehmern eine gute Plattform bietet, um unternehmerisch sein zu können.
Ja, damit sind wir schon durch, ging schnell diesmal.
Okay.
Ja, ich habe es eben schon gesagt, also du bist Karriereberaterin und Veränderungen im Beruf, die kommen ja im Laufe des Lebens öfter mal vor. Sie bürgen auf der einen Seite den Reiz des Neuen, aber natürlich auch Angst vor dem Ungewissen. Heute ist allerdings natürlich so ein Berufswechsel eher die Norm als jetzt wie früher vielleicht eine Seltenheit. Ihr habt diese Agentur und seid ja auch wichtige Partner in solchen Veränderungsprozessen. Vielleicht kannst du einfach mal kurz skizzieren, also wirklich jetzt am Anfang mal grob, was macht ihr? Also was muss man sich darunter vorstellen unter einer Karriereberatung?
Ja. Also wir beraten Führungskräfte, die entweder freiwillig ihren Job verlassen möchten oder unfreiwillig ihren Job verlassen müssen beim nächsten Karriereschritt. Und in der Regel sind das Führungskräfte zwischen Mitte 40 und Mitte 50, die so zum ersten Mal in ihrem Leben sich selber darum kümmern müssen. Also bis Mitte 40 ist es eben häufig so, der Headhunter ruft an, man hat einen Mentor im Unternehmen, der einen befördert oder begleitet. Und dieser Automatismus hört dann irgendwann auf. Und wenn ich mit Mitte 40 vor der Herausforderung stehe, hat meinen Job zum ersten Mal verloren oder fühle mich nicht mehr wohl, dann ist einfach die Auswahl kleiner und im Zweifelsfall meldet sich auch kein Personalberater und ich muss selber das Heft in die Hand nehmen. Und das sind unsere typischen Klienten. Und wenn Sie über das Unternehmen kommen, also wo dann die Beratung Teil des Paketes des Aufhebungsvertrages ist, nennt man das Outplacement. Wenn Sie privat zu uns kommen, nennen wir das Karrierestrategieberatung.
Und wie lange dauert dann so ein Beratungsprozess?
Das ist ganz unterschiedlich. Also bei den Privatkunden hat sich bei uns so ein bisschen als das Hauptprogramm eine Begleitung über 4 Monate herauskristallisiert. In 4 Monaten kann ich eine Führungskraft perfekt aufstellen für den Markt und auch im Markt bei den ersten Schritten begleiten, sodass sie in der Lage ist, das selbstständig alleine weiterzumachen. Bei den Firmenprogrammen haben wir häufig auch 6 Monate oder die sogenannte Garantieberatung, dass wir so lange beraten, bis jemand im neuen Unternehmen also eine neue Position gefunden hat, inklusive einer Garantie für die Probezeit. Und das ist natürlich ein Tool, was häufig eingesetzt wird bei langen Betriebszugehörigkeiten, wenn sich jemand gar nicht vorstellen kann, eine Zukunft außerhalb des Unternehmens zu haben, sehr unsicher ist bezüglich seiner Möglichkeiten, dann ist eben die Garantieberatung eine schöne Beratung, um demjenigen Sicherheit und Ruhe in dieser doch emotional häufig sehr bewegenden Zeit zu geben.
Du hast gerade schon gesagt, also Unsicherheit ist sicherlich manchmal, es sei denn, es ist selbst gewählt, auch da ist es wahrscheinlich erstmal ein komisches Gefühl, wo treibt mich die Reise hin, aber Unsicherheit ist sicherlich ein Faktor. Wie kommt man an die Leute ran? Was ist so für dich das die größte Herausforderung bei den Erstgesprächen, auch an die richtigen Informationen zu kommen?
Ja, also die größte Herausforderung in dem Prozess liegt bei mir nicht in den Erstgesprächen, weil nach über 20 Jahren in der Branche kann ich sehr gut, sehr schnell einschätzen, wie betroffen jemand ist, was für ihn der Grund ist zu diesem Weg von. Schlimm sind natürlich immer Trennungen, wenn dem Betroffenen nicht gesagt wird, warum er gehen muss. Das ist für jeden schwer zu akzeptieren und wir starten immer mit einer Trennungsanalyse, dass ich also erstmal alle Fragen stelle, die ich kenne, die im Rahmen einer solchen Trennung relevant sein können. Und auch wenn der Trennungsgrund nicht benannt worden ist, kommen wir häufig über diese Fragetechnik dann doch einigermaßen an die Wurzel und können das ein bisschen besser analysieren. Und jeder wird natürlich als erstes auch gefragt, warum wollen Sie das Unternehmen verlassen oder warum müssen Sie das Unternehmen verlassen? Das heißt, ich brauche eine Antwort und diese Antwort ist in einem Interview eigentlich der schlimmste Moment, weil das tut nichts für dich. Du fällst in eine emotional belastete Situation, musst dich erklären, musst dich rechtfertigen und danach im Interview zu zeigen, dass du genau der Erfolgsträger bist, auf den das Unternehmen gewartet hat. Und deswegen ist dieses Thema Trennungsanalyse und auch Ableiten der Trennungsstory, die immer authentisch, individuell und nachprüfbar sein muss, für uns ein ganz, ganz wichtiger Milestone, quasi noch bevor die Beratung richtig anfängt.
Aber das heißt auch für dich, dich so ein bisschen einzudenken in die Person, die da gegenüber sitzt, weil natürlich jeder, egal ob, ne, was er da erzählt, auch nochmal emotional oder mit einer seiner Persönlichkeit auch nochmal ganz anders auf diese Situation reagiert.
Genau. Ne? Und ganz viele Menschen, die glauben, dass sie das gut für sich verkraftet haben, da stellt sich dann heraus, dass es überhaupt nicht so ist. Und ich vergleiche das immer ein bisschen mit einer Beziehung. Wenn ich 10 Jahre sehr glücklich liiert war und die Beziehung geht auseinander, das habe ich auch nicht in 4 Wochen verkraftet, hinter mich gebracht und vergessen, sondern man braucht eben auch die Trauerphase. Und am Ende des Tages ist es ja für jeden, zumindest in seiner subjektiven Perspektive, in irgendeiner Form ein Scheitern. Und das zu objektivieren und zu sagen, okay, ich habe mit meinem Kompetenzprofil 5 Jahre, 10 Jahre, 15 Jahre toll in dieses Unternehmen gepasst, aber das Unternehmen hat sich verändert und ich habe mich verändert und jetzt passen wir einfach nicht mehr zusammen, ohne dass das eine Wertung ist, ohne dass es eine Beurteilung ist. Das ist für viele tatsächlich ein langer Weg und taucht auch immer mal wieder im Prozess dann an bestimmten Stellen wieder auf.
Aber kommen dann auch die Leute direkt mit konkreten Forderungen gegebenenfalls schon, weil sie sich selber damit auseinandergesetzt haben und sagen dann, okay, ich weiß, ich muss was ändern, aber ich möchte jetzt das und das, oder wird das erarbeitet in dem Beratungsprozess?
Was meinst du genau mit Forderungen?
Ja, also dass sie sagen, ich habe da jetzt 15 Jahre gearbeitet, ich will sowas nicht mehr, ich habe die Erfahrung gemacht, dass das nicht mehr zu mir passt. Also dass die sich schon selbst reflektieren und dann einfach wissen, ich habe eine ganz bestimmte Vorgabe und vielleicht das aber dann in eurer Beratung sich wieder nivelliert, weiß ich nicht. Also kann es wirklich auch sein, dass ihr da ganz eigene Dinge erarbeitet oder gibt es auch wirklich Leute, die sagen, ich weiß aber schon, was ich will?
Also natürlich gibt es Menschen, die ein Ziel klar vor Augen haben. Und natürlich sind die häufiger bei den Privatkunden, die uns beauftragen, die sagen, aus welchen Gründen auch immer, ich will meinen Vertrag hier nicht verlängern, ich möchte den nächsten Schritt machen. Da ist es natürlich häufiger, dass es ein klares Ziel gibt. Aber am Ende des Tages spielt dieses Weg von natürlich immer eine große Rolle. Und es ist immer viel einfacher abzugrenzen, was ich nicht mehr haben möchte, als zu sagen, was ich haben möchte. Und wenn man in so einer großen Situation der Unsicherheit ist, dann hat man natürlich häufig auch dieses Bedürfnis, ich schmeiße jetzt alles über Bord. Also ich will eine neue Funktion, ich will eine andere Rolle, ich will eine andere Branche. Dann soll sich alles ändern.
Hinter einem lassen. Ne?
Und dann sage ich immer, alles ändern ist gar kein Problem, wenn Sie bereit sind, umsonst zu arbeiten. Ja, weil der Markt zahlt für bewiesene Erfolge. Und ich muss natürlich nachweisen oder in dem Interview möglichst glaubhaft machen, dass ich in der Lage bin, auch wenn ich eine Branche ändere oder eine Funktion ändere, dass ich eben trotzdem erfolgreich sein werde für das Unternehmen. Und deswegen sind so komplette, und so komplette Veränderungen sind dann häufig zweistufig oder dreistufig, sodass man sagt, in der ersten Stufe, ich ändere erstmal eins. Und der Klassiker ist im Moment, wir arbeiten viel für den Bereich Aviation, die Leute wollen natürlich raus aus der Branche, weil das ein ganz großer Umbruch ist und keiner weiß, wie fängt sich das, wie wird sich das entwickeln in den nächsten Jahren. Und dann kann ich nicht gleichzeitig noch die Funktion verändern. Also grundsätzlich gilt, der Markt versteht immer sehr leicht, wenn ich das, was ich bisher getan habe, wieder tun möchte. Also wenn ich heute Finanzdirektor eines Handelsunternehmens war, versteht jeder Personalberater und der ganze Markt, wenn ich morgen wieder Finanzdirektor eines anderen Handelsunternehmens werden möchte. Dann funktionieren auch alle Marktmechanismen. Dann funktioniert im Zweifelsfall, auf unserem Level jetzt nicht zwingend, aber etwas tiefer, auch mal eine Stellenanzeige, weil ich die Kästchen tickern kann. Spannend wird das immer, wenn ich mich nicht mehr in Kästchen katalogisieren lasse. Und das haben wir häufig bei unseren Klienten, weil es eben eine Branche nicht mehr gibt, weil es eine Rolle nicht mehr gibt, weil jemand einen sehr ungewöhnlichen Lebenslauf hat.
Und sich vielleicht auch durch die Berufserfahrung in den Jahren verändert
genau.
hat. Ne?
Also und das grundsätzlich gilt, desto sozusagen. Weiter ich weg möchte von meinem bisherigen, desto kreativer muss ich werden in den Wegen, die ich beschreite, um an den Markt zu gehen. Und je stärker muss ich über meine Persönlichkeit wirken und eben nicht über den fachlichen Background in den CV.
Aber musst du dann auch über deine Persönlichkeit wirken, die Leute dahin zu bringen, das zu verstehen? Das stelle ich mir gar nicht so einfach vor. Ich meine, das ist ja so ein bisschen auch so Seelsorgeprinzip. Da kommt jemand, der im Moment gar nicht weiß, wo seine Reise hingeht. Der hat was im Kopf. Es ist ja auch nicht so einfach, dann auf den einzuwirken. Klar, das erarbeitet man sich ja bis zu einem gewissen Grad. Aber dass man auch wirklich den dahin bringt, dass er im Idealfall hinterher selber sagt, ja, stimmt, ich muss das ändern oder ich möchte es gar nicht ändern oder wie auch immer, also am Schluss ein Ergebnis hat, mit dem er total zufrieden ist.
Also ich habe ja die große Freude, wirklich nur mit Führungskräften arbeiten zu dürfen und eher mit oberen Führungskräften und Topmanagement. Das heißt, die Menschen, mit denen ich arbeite, die haben eine sehr erfolgreiche Karriere hinter sich. Die sind in der Regel auch ein Stück weit krisenerprobt. Und von daher fällt es denen leicht, in einen solchen Prozess zu gehen. Nichtsdestotrotz hat natürlich jeder irgendwo rote Linien, wo es ihm schwerfällt, die zu überschreiten. Und auch im Top-Management vielleicht an der einen oder anderen Stelle länger mal nicht mehr die Wahrheit gehört oder keine Reflexion mehr gehabt. Und deswegen für mich, also ich lasse mich sehr individuell auf jeden einzelnen Klienten ein. Ich habe die Herausforderung, unterschiedlichste Branchen, Rollen und Funktionen verstehen zu müssen, weil ich demjenigen ja helfen muss, seine Marke zu schärfen und seine Botschaften klar zu haben, die er später in den Markt trägt. Und dafür muss ich das zu 100% verstehen. Und natürlich ist es mein Job, wenn ich merke, da stößt jemand an seine Grenze, ihn auch mal darüber hinwegzubringen. Und ich verstehe mich an der Stelle als wirklich unbequemer Berater in einem sehr vertraulichen Rahmen, aber eben immer mit dem Anspruch, meinem Klienten zu ermöglichen, verschiedene Perspektiven einzunehmen, um dann aktiv eine Entscheidung zu treffen. Und wenn ich das Gefühl habe, dass jemand auch mal zu schnell entscheidet, vielleicht aus einer Situation der Unsicherheit heraus, dann gehe ich auch in eine wirkliche Diskussion mit meinem Klienten, um ihm das aufzuzeigen, dass das in meinen Augen nicht ganz richtig ist. Und am Ende des Tages gilt aber immer die Devise, er trifft die Entscheidung, weil er muss die Konsequenzen tragen und nicht ich. Aber ich mache es mir da selber auch nicht einfach, weil ich finde, das gehört in der Rolle als Berater dazu, wenn du Menschen auch unterstützen möchtest, persönlich zu wachsen. Und das ist für mich ein Anliegen. Bei mir geht es, für meine Klienten geht es nicht darum, ich komme nicht alleine von A nach B. Irgendwann, irgendwie werden die das schaffen. Für meine Klienten geht es darum, ich will persönlich wachsen, ich will mich entwickeln.
Mich wieder zu positionieren, erstmal Krönchen aufsetzen und weiter geht's so ungefähr.
Ja, das und ist ich ein will Riesenpunkt, auch mich strategisch positionieren. Ja. Und das spielt eine ganz große Rolle, weil sich bei uns die Kommunikation so verändert hat, dass ich heute eine ganz andere Bespielung des Marktes brauche, damit der mich überhaupt wahrnimmt mit meiner Marke.
Also jetzt wollen wir ein bisschen das Klischee bedienen, aber ist es vielleicht auch gerade in diesen emotionalen Phasen auch gar nicht so schlecht, dass du eine Frau bist? Du arbeitest sonst, hast du viele Männer auch in deinem Umfeld, viele Berater sind eben auch Männer, das ist ja einfach nur mal so. Ist es nicht vielleicht auch ganz gut, dass man da so ein bisschen vielleicht auch die weibliche Seite hat? Das hat jetzt nichts, damit wir da direkt mit aufräumen, da geht es nicht um Kompetenzfragen, sondern da geht es wirklich einfach darum, dass man vielleicht als Frau auch mal so den weicheren Ton anschlagen kann. Oder fühlen sich die Männer da vielleicht eher sogar irritiert, die man da gegenüber sitzen hat und wollen jemanden, der ganz tough, egal wie, mit ihnen kommuniziert?
Also meine beiden Partner in der Firma sind männlich. Meine beiden Berater in Düsseldorf und Frankfurt sind männlich. Also von daher bin ich als Frau etwas unterrepräsentiert. Ich glaube, das hängt vom einzelnen Typen ab. Also wenn ich mir meinen Berater in Düsseldorf anschaue, der hat Coaching-Ausbildung in verschiedenster Couleur, hat eine therapeutische Ausbildung, hat eine Mediatoren-Ausbildung. Und wenn jemand sehr zieloffen ist, so einen Klienten haben wir jetzt gehabt, für den ging es wirklich darum, auch ein Stück weit in die Selbstfindung zu gehen. Was will ich eigentlich in den nächsten 15 Jahren? Der hat zum Beispiel von mir zu meinem Beratungskollegen gewechselt, weil ich eher die strukturierte, taffe bin, die den Prozess auch klar durchsteuert. Aber das ist das Glück, wenn man nicht alleine ist in der Firma, dass man dann eben auch mal wechseln kann. Und das tun wir häufig, dass wir uns gegenseitig unterstützen und einen Klienten mit einer bestimmten Fragestellung dann bewusst zu einem Kollegen schicken, der da einen Schwerpunkt hat.
Das wäre nämlich auch noch eine Frage. Also du hast eben dieses Netzwerk und das braucht man ja auch. Wie wichtig ist das für dich, dass man eben auch abgeben kann und sagen kann, vielleicht ist der jetzt gerade bei dir besser aufgehoben oder auch die Klienten sagen, ich möchte dahin. Wie wichtig ist das, dass du das auch anbietest oder dass ihr das anbieten kann? Spürt ihr das im Markt?
Also ich kann mir nicht vorstellen, alleine zu arbeiten, weil es auch in der kollegialen Supervision unheimlich wichtig ist, dass man Dinge mal besprechen kann. Hinzu kommt, dadurch, dass wir keine Branchenspezialisierung haben, ist natürlich auch der Markt für unsere Klienten ein sehr großer. Und wir sind bei P4, 10 Berater. Da habe ich natürlich einen anderen Marktüberblick als einer alleine. Und der dritte Punkt ist, ich liebe es zu netzwerken und Menschen miteinander zu verbinden, wenn es für sie eine Win-Win-Situation ist. Also ich bewege mich ohnehin ständig in Netzwerken. Und von daher, wie gesagt, ich könnte mir das nicht alleine vorstellen, weil ich glaube, dass das Ergebnis auch nicht stimmt. Und wir sind sehr fokussiert in dem, was wir tun. Also viele Dinge gebe ich einfach an Kollegen ab, weil ich sage, das ist nicht mein Core. Und da gibt es andere Menschen, die das viel besser können. Und auch das tue ich gerne, weil ich kenne einfach viele Menschen, die tolle Dinge können, die ich nicht kann. Und warum das nicht weitergeben? Das hilft ja allen Beteiligten.
Du hast eben schon gesagt, du liebst Netzwerken und dieses ganze Netzwerkthema, weil es auch für euch dazugehört. Aber wie wird man Karriereberater? Es hört sich ja irgendwie so, es hört sich einfach gut an. Ich bin Karriereberater. Wie wird man, gibt es ein Berufsbild? Wie wird man Karriereberater?
Also es gibt kein Berufsbild. Wenn man mich fragt, was muss man tun, um bei uns zu arbeiten, wichtige Voraussetzung wäre für mich immer, eine eigene Führungsrolle in der freien Wirtschaft gehabt zu haben, um einfach auf Augenhöhe zu sein mit den Klienten und zu wissen, worüber die reden. Das zweite ist, Zugang zu haben eben zu hochkarätigen Netzwerken, die wiederum auf Augenhöhe sind mit den Klienten, weil es nützt mir natürlich nichts, wenn ich ein gutes Netzwerk habe auf der dritten Ebene, will aber beraten auf der ersten Ebene. So, und der letzte Punkt, das empfehle ich dann häufig, wenn mich jemand danach fragt, ist es durch eine Coaching-Ausbildung zu ergänzen, weil das Instrumentarium, was man sich erworben hat als Führungskraft, reicht eben manchmal nicht aus, um Menschen über ihre rote Linie zu bringen. Und das unterscheidet den guten Berater von dem sehr guten Berater, einfach diesen Kick mehr zu geben, dass jemand mehr erreicht, als er es alleine gekonnt hätte. Und dafür ist er ja auch bei uns.
Da will ich auch, eigentlich muss ich nochmal zurückgehen, auch zu der Frage, wie funktioniert diese Beratungsthematik. Gibt es da Standardansätze? Also ist es so, dass man weiß, da kommt jetzt jemand, der hat das und das und will da und dahin und ich setze zumindest, oder fange, sagen wir es so, fange mit einem Standard an? Oder ist es wirklich einfach so, dass du in jeden Lebenslauf reingucken musst, die jeden wieder ganz individuell aufnimmst und ganz individuell anfängst? Oder hat man wirklich so ein Anfangsschema, wo man sagt, das müssen wir abfragen, da müssen wir irgendwie drauf gucken und da wollen wir hin.
Ja. Also ich vergleiche das ganz gerne mit einem geschäftlichen Veränderungsprozess. Wenn du mit deiner Firma vor der Situation stehst, eine große Investition machen zu müssen oder zu wollen, weil du einfach neue Geschäftsfelder erschließen willst. Das Erste, was du immer tust, du machst eine saubere Analyse, weil du wissen musst, wo ist der Punkt, wo ich loslaufe. Das Zweite ist, du legst ein klares Ziel fest. Du musst wissen, wo du hin willst. Und dann kannst du dir Gedanken machen, wie gestalte ich den Weg. Und genauso machen wir das auch. Wir machen zuerst wirklich eine Analyse der fachlichen und persönlichen Kompetenzen. Und bei mir kommt immer noch dazu, weil ich das extrem wichtig finde, das Stichwort Spaßfaktor. Ich frage die Leute immer, was macht ihnen eigentlich Spaß? Weil wenn jemand schon 10, 15, 20 Jahre Berufsleben hinter sich hat und noch ein Drittel vor sich hat, dann soll es einfach Freude machen. Und viele unserer Klienten sind für mich in der dritten Karrierephase. Also die erste ist, ich lerne, bepacke meinen Bauchladen. Die zweite Phase ist, ich baue meine Karriere im klassischen Sinne schneller, höher, weiter. Und in der dritten Phase ist das ganz häufig so, dass die Klienten sagen, boah, ich will einfach wirksam werden. Ich will ein Umfeld haben, in das ich reinpasse, wo ich mich mit meinen Werten wohlfühle und wo ich mit einer Leichtigkeit alle meine Kompetenzen auf die Straße kriegen kann. So, und deswegen ist dieser Spaßfaktor mir so wichtig. Und am Ende dieser Bestandsaufnahme, dass wir gucken, was bringen wir aus der Vergangenheit mit, kommt dann die Überlegung, was heißt das eigentlich für die Zukunft? Und da spielen natürlich auch private und persönliche Dinge eine Rolle. Weil es ist ein Unterschied, ob jemand zwei kleine Kinder hat, die er bei jedem Umzug berücksichtigen muss und eine berufstätige Frau, oder ob jemand sagt, nee, also ich bin eigentlich in der letzten Phase, meine Kinder sind aus dem Haus, ich kann mir auch vorstellen, nochmal umzuziehen oder eine Wochenendehe zu haben. Also diese privaten Dinge spielen eine große Rolle, um dann zu schauen, abhängig von dem Ziel oder dem Zielkorridor. Häufig haben wir 2, 3 Optionen, die wir festlegen. Was sind die richtigen Schritte am Markt, um diese Optionen jetzt auch zu erreichen? Und dann kommt die aktive Marktphase, wo ich dann die Klienten einfach mit Know-how-Transfer, Impulsen und Ideen begleite.
Aber das heißt dann auch am Ende, der letzte Schritt ist auch schon der Weg zu einem, in Anführungsstrichen, Bewerbungsgespräch oder zu möglichen Partnern, oder ist es wirklich erstmal nur die Vorbereitung darauf?
Nee, also die Vorbereitung ist dann abgeschlossen, das nennen wir Marktreife. Das heißt, ich weiß, was ich im Gepäck habe, das ist kommunikativ aufbereitet. Alle Kanäle, Social Media, Print, Sprechen sind aufeinander abgestimmt. Ich habe ein klares Ziel vor Augen und dann kommt eben der Schritt quasi durch die Tür an den Markt, um sich anzuschauen, was muss ich denn jetzt tun, um mein Ziel auch in kürzestmöglicher Zeit optimal zu erreichen. Das ist in der Regel immer eine Mischung aus verschiedenen Zugangswegen. Bei uns ist immer das Kernelement das Aufbauen und Erweitern des persönlichen Netzwerkes, weil im Netzwerk sitzen natürlich im Bestfalle Entscheider, häufig ist es aber nicht so, aber du hast Türöffner, du hast Ideengeber, du hast Menschen, die was über eine Branche wissen, über ein Unternehmen wissen. Und das ist also so ein bisschen die Basis dieser ganzen Marktphase, viel im Netzwerk unterwegs zu sein, um einfach auch frühzeitig mitzubekommen, wenn sich was bewegt. Und darauf aufsatteln kommen dann bei uns, ist eben der klassische Zugangsweg, sind die Personalberater. Die Fragestellung, was ist die richtige Mischung von Personalberatern? Und das ist natürlich auch abhängig davon, in welcher Branche bin ich, in welches Zielunternehmen will ich in einen Konzern, will ich in Familienunternehmen, in Private Equity. Das sind eben immer unterschiedliche Menschen, zu denen ich dann Kontakte aufbauen muss. Bis hin zu, ich habe in den letzten Jahren so ein bisschen als USP aufgebaut, die sogenannte Portfolioberatung. Das heißt, ich habe häufig Klienten, die sind über Mitte 50 und sagen, ich will nicht mehr in eine klassische Festanstellung. Ich habe das lange genug gemacht, aber ich möchte mein Wissen nutzbar machen und möchte mir ein Portfolio aufbauen. Und die brauchen natürlich ganz neue Netzwerke als alles, was sie bisher hatten. Weil Portfolio aufbauen heißt, ich kümmere mich um Beirats- und Aufsichtsratsmandate, ich interessiere mich für Beteiligungen und Start-ups, ich interessiere mich eventuell für einen Lehrauftrag, für Advisory-Positionen, ich gucke mir das Thema Interimsmanagement an.
Also ein Blumenstrauß von.
Die letzte Säule ist dann noch Ehrenamt. Mhm. Also das sind so die Optionen, die sich in einem Portfolio ergeben. Und dann ist eben die Frage, welche Säule soll es sein oder welche Kombination soll es sein und wie komme ich da dran? Mhm. Und dann geht eine Netzwerkarbeit der anderen Art nochmal los.
Für den passenden Job. Ja, passender Job, das ist eigentlich auch das nächste Stichwort für mich. Wie bist du zu dem Job gekommen? Also wann hast du damit angefangen und wie kam das, dass du gesagt hast, ich mache sowas jetzt?
Ganz simpel, mein Mann war engagiert bei den Familienunternehmern. Über diesen Verband habe ich Eberhard von Rundstedt kennengelernt und der hat gesagt, ich glaube, Sie passen zu uns, wir müssen mal reden.
Und dann hast du da gearbeitet und dann hast du aber irgendwann dein eigenes Ding gemacht und das ist daraus quasi erwachsen.
Ja, also wir haben dann 4-5 Jahre gebraucht, bis wir zusammengefunden waren, weil ich kam aus der Bank, Zahlen, Daten, Fakten, konnte mir gar nicht vorstellen, das über Bord zu werfen. Bin dann mal vorsichtig schnuppernd ein Jahr dorthin gegangen, bin 12 Jahre geblieben und habe mich danach tatsächlich selbstständig gemacht. Und das bin ich jetzt auch schon seit 10 Jahren.
Gibt es irgendeinen Moment in deinem bisher beruflichen Leben, der unheimlich prägend für dich war, wo du sagst, das hat mich auch ein Stück weit einfach so stark beeinflusst, dass ich heute hier stehe sozusagen?
Ja, und vielleicht sieht man gar nicht so den unmittelbaren Zusammenhang, aber mir hat das damals unheimlich viel bedeutet. Ich war auf einer Veranstaltung unseres Büros in Hamburg, ich denke mal vor fast 20 Jahren, und habe mir wahnsinnig viel Mühe gegeben, die anwesenden Gäste nun zu unterhalten und aus meiner Rolle als Geschäftsführerin nun auch nette Gespräche zu führen. Und einer der anwesenden Gäste hat hinterher meinen Hamburger Kollegen gefragt und hat gesagt, die Frau Kohaus ist ja ganz nett, aber kann die auch zuhören? Und das war für mich die wichtigste Kritik oder der wichtigste Hinweis in meinem Berufsleben, weil danach habe ich ganz stark angefangen zu überlegen, welche Fragen kannst du Menschen stellen, um sie besser kennenzulernen? Wie kannst du das hinkriegen, dass du denen mehr Bühne gibst? Und habe festgestellt, dass es unendlich spannend ist, Dinge über Menschen zu erfahren. Und das ist für mich jetzt in meinem Job das größte Glück, dass ich Menschen in einer hohen Intensität sehr individuell, sehr vertraulich, sehr ehrlich kennenlernen darf und die mir dieses Vertrauen schenken, sie da begleiten zu dürfen. Da kriege ich schon eine Gänsehaut, wenn ich drüber rede.
Schön. Ja, du hast auch gesagt Netzwerk, also das heißt aus dem Freundeskreis natürlich dann auch aus dem erweiterten und aus dem beruflichen Umfeld. Netzwerk ist ein Thema. Wie weit nimmt der Beruf dann auch Einfluss auf dein Privatleben? Weil du sagst, ich führe gern Gespräche, ich höre gern zu. Ne? Das ist ja jetzt deine Persönlichkeit auch ein Teil von dir geworden. Aber wie weit mischt sich das mit dem Privaten heute?
Also es mischt sich relativ wenig. Was ich tatsächlich tue, wenn ich im privaten Umfeld jemanden kennenlerne, von dem ich glaube, dass es für ihn einen Mehrwert hat, einen meiner Klienten kennenzulernen, dann stelle ich diesen Kontakt her. Was ich nicht tue im privaten Umfeld, ist aktiv zu akquirieren. Also da bin ich sehr entspannt und denke mir immer, irgendwann weiß jeder, was ich tue. Und wenn er mehr wissen möchte oder jemand hat, den das interessiert, kann er mich fragen. Also an der Stelle halte ich das erstaunlicherweise ziemlich gut auseinander, weil sich das für mich nicht gut anfühlen würde. Ich arbeite zu 90% auf Empfehlungen. Aber eben Empfehlungen aus der Branche heraus von Personalberatern, Fachanwälten für Arbeitsrecht. Meine Alumni empfehlen mich sehr stark. Also diese aktive Akquisition ist bei mir selten. Es ist mehr dieses Netzwerk nutzen, um Menschen zusammenzubringen, die füreinander einen Mehrwert besitzen.
Und wie sieht für dich so ein normaler Tag dann aus?
Also Corona-bedingt anders als sonst, weil in der Regel setze ich mich um 9 Uhr vor mein Notebook, klappe das auf und fange an, im 1:1 Gespräche zu führen. Und meistens klappe ich dann das irgendwann zwischen 7 und 8 Uhr abends wieder zu und fange dann an, noch Unterlagen zu lesen oder E-Mails zu bearbeiten.
Aber sagen wir mal, Corona ist jetzt irgendwann hoffentlich nicht mehr so dominant und ein relativ normaler Arbeitsalltag funktioniert
wieder.
Also
dann wird es deutlich entspannter, denn ich mache maximal 3 Beratungen am Tag, mehr
schaffe ich nicht. Es ist immer face-to-face, es ist wahrscheinlich immer nur mit einem im Einzelgespräch.
Ne? Das sind dann 2 Stunden, also das ist dann auch sehr intensiv. Häufig kommt ein Lunchtermin dazu, vielleicht nochmal dann am späten Nachmittag ein Netzwerktermin, eine Abendveranstaltung, zwischendurch Telefonate und E-Mails. Also es ist schon so, dass ich abends meine Freundin privat nicht mehr anrufe, weil ich dann nicht mehr sprechen mag.
Was sind so Highlights, wo du dir klar machst, warum du diesen Job auch gemacht hast? Jetzt, wie gesagt, wir blenden mal das Thema Corona aus, ja, weil es natürlich den Alltag verändert. Aber was sind so wirklich Momente, wo du sagst, ich weiß, warum ich das hier alles mache?
Ja. Das sind immer die Momente, wo ich spüre, dass ich Klienten wirklich geholfen habe. Ich hatte letztes Jahr eine Klientin, die hatte einen Lebenslauf, der für Personalberater nicht leicht zu verstehen war. Die kam aus dem klassischen Automotive, hat da Anlaufphasen gemacht, ist dann in ein Start-up gegangen, hat da eine Rolle gemacht, die es sonst nirgendwo gibt und ist jemand, der großartig geeignet ist, um komplexe Projekte zu machen und ist wahnsinnig interessiert an Innovation und an dieser Schnittstelle, wie kann ich eine Idee kapitalisieren und vermarkten. Und da die Personalberater, und das stellt sich dann sehr schnell raus, diesen CV nicht verstanden haben, haben wir uns gemeinsam überlegt, wir machen jetzt Initiativansprachen. Und haben also, ich glaube, 10 oder 12 Unternehmen ausgewählt, die uns dafür attraktiv erschienen. Die hat in jedem Unternehmen einen Gesprächstermin bekommen und ist inzwischen Projektleiterin für Innovationen in einem dieser Unternehmen und damit total happy. Und das sind so Momente, wo ich denke, wow, also dieses individuelle Begleiten, gemeinsam nach Lösungen suchen, kreativ zu werden, wenn mal was nicht standardisiert läuft, das sind schöne Momente. Und das Zweite ist, wenn du einfach merkst, du hast einen Klienten, der ist angeschlagen, der hat sein Selbstvertrauen verloren ein Stück weit. Die Herren können das ja immer ein bisschen besser kaschieren als die Damen. Eine Frau sagt sofort, was habe ich falsch gemacht? Bei einem Mann dauert es etwas länger. Dafür ist es dann aber auch etwas heftiger. Und ich erinnere mich gerade an einen Klienten, der hat inzwischen den 2. Schritt gemacht, ist in der heiß ersehnten CEO-Position. Und der hat letztens angerufen und gesagt, weißt du, ohne dich hätte ich das gar nicht geschafft. Du hast mich so stabilisiert und mir so viel mitgegeben auch, wir gehen immer in eine Wertearbeit, um auch zu schauen, was ist die Basis, gucken uns dann an, wie kann derjenige eventuell auch sein Instrumentarium im Führungsverhalten erweitern. Und besagter Klient hat das aufgesogen und sagt, das hat sogar mein Privatleben positiv beeinflusst und es ist einfach großartig. Und das ist wie ein Geschenk, das kann man also kaum.
Ja, weil man richtig das Gefühl hat, man hat einen Mehrwert geschaffen oder man tut für die Leute irgendwas. Ja. Das glaube ich, dass das ganz befriedigend ist.
Genau. Ja.
Gibt es irgendwas, wo du sagst, das würde ich gerne noch machen, also in Zukunft, was dich reizen würde?
Ja, ich bin tatsächlich selber in der mittelfristigen Umplanung, weil mein Mann sich entschieden hat, Ende diesen Jahres tatsächlich in den Ruhestand zu gehen. Und auf Dauer wird es dann sicherlich schwer, diese Prozesse in dem Volumen, es sind halt Prozessbegleitungen und es ist aufwendig, das kann man nicht nur ein bisschen machen. Und deswegen denke ich gerade drüber nach, wie ich mein Leben in 3 bis 5 Jahren auf neue Füße stellen kann. Und momentan denke ich intensiv über Beirat- und Aufsichtsratsrollen an, über Beteiligungen in Start-ups, was ich da einbringen kann. Ich bin sehr engagiert im Ehrenamt, mache da viel mit jungen Leuten im Thema Persönlichkeitsentwicklung, überlege auch das, wie kann ich das ausdehnen und ja, Also von daher.
Also auch ganz spannend. Legst quasi deine eigenen Skills, die du sonst anderen gibst, sozusagen bei dir selber auf.
Genau.
Ist bestimmt auch nicht so einfach, oder? Dass man sich dann selber reflektiert.
Mit einem ganz anderen Sache ist es immer schwierig. Ne? Schwerer als für andere. Lieber ja. 5 andere als mich selber.
Ja, das ist wohl leider so. Wir haben am Schluss ja immer noch eine Zuhörerfrage, um beziehungsweise einen Mehrwert für die Zuhörer zu schaffen. Und bei dir bietet sich natürlich an, zu fragen, wann und für wen ist es sinnvoll, einen Karriereberater aufzusuchen?
Ja. Es macht zeitpunktmäßig dann Sinn, wenn ich an einem Punkt bin in meiner Karriere, wo ich aufgrund meines fachlichen Werdegangs zum Gespräch eingeladen werde, das Vertragsangebot aber aufgrund meiner Persönlichkeit bekomme. Weil das ist genau der Moment, wo sich Fachkompetenz und Persönlichkeitskompetenz miteinander verzahnen. Und ich eben sichtbar machen muss, wie bin ich damit erfolgreich. Das ist der eine Punkt. Und der zweite ist, immer dann, wenn ich es strategisch aktiv in die Hand nehmen möchte. Also als ich vor 10 Jahren angefangen habe, war ich so naiv zu glauben, dass ich gedacht habe, jawohl, jetzt hast du deinen ersten Klienten und in 5 Jahren oder in 7 Jahren macht er den nächsten Schritt. Dann ruft er dich wieder an und braucht dich und du verkaufst die nächste Beratung. Er ruft mich an, was ganz großartig ist, aber er braucht mich nicht mehr, weil durch eine gute Karriereberatung lerne ich einfach, meine Kommunikation so zu strukturieren, dass ich eine Marke aufbaue und ich beginne, diese Marke anders im Markt zu bespielen. Das heißt, ich achte darauf, mein Netzwerk aktiv zu halten, meine Personalberaterkontakte aktiv zu halten. Und dann brauche ich eben bei einem zweiten oder dritten Wechsel vielleicht nochmal ein kurzes Sparring oder eine kurze Vorbereitung, aber keinen Prozess mehr, weil ich das selbst auf die Beine stellen kann. So, also immer dann, wenn es strategisch wird und jemand sagt, jetzt möchte ich das aktiv in die Hand nehmen und mich nicht mehr auf andere verlassen, macht das meines Erachtens nach Sinn.
Hm. Ja, super. Also ich glaube, wir haben hier ganz viele spannende Anregungen bekommen. Ist ja ein weites Feld, muss man sagen. Und ich glaube, jeder, der vielleicht auch mal, ich meine, das wird uns ja alle oder es betrifft uns alle, das muss man eben sagen. Ne? Für jeden gehört heute ein bewegter Lebenslauf, sagen wir es mal so, dazu. Das ist heute ganz normal geworden und ich glaube, es ist toll, dass man dann eben gerade, wenn man sich unsicher fühlt oder in so Phasen ist, wo man vielleicht auch gar nicht selber die Kraft hat, sowas in die Hand zu nehmen, sich an jemand wie dich wenden kann. Und ich glaube, das ist ein ganz spannender Kontakt. Vielen, vielen Dank, dass du hier warst.
Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
Wirtschaft Düsseldorf am Platz.
Oder bevor es jetzt gleich vorbei ist, möchte ich auch noch die nächste Folge aufmerksam zu machen. Denn da trifft Max die Geschäftsführerin der Handelsblatt Media Group, Andrea Wasmuth, und spricht mit ihr über den Wandel der Medien. Das ist bestimmt auch spannend, also hören Sie gerne wieder rein. Bis dann, tschüss.